Einzig, stadtartig. Wie du wirst, wer du bist.
Hallo und herzlich willkommen bei Einzig, stadtartig, dem Karriere-Podcast. Mein heutiger Gast ist eine in jeder Form sehr außergewöhnliche Persönlichkeit. Als junger Palästinenser in Israel wäre er beinahe radikaler Islamist geworden. Heute zählt er zu den vielleicht wichtigsten Islamismus-Experten Deutschlands und Europa überhaupt. Er lebt seit 15 Jahren in Deutschland und beschäftigt sich mit Projekten, die Extremismus bekämpfen und Demokratie, Freiheit und Toleranz fördern. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dem Diplompsychologen, Buchautor und dem mehrfachen Preisträger Ahmet Mansur. Willkommen bei Einzig Stadtartig, Ahmet.
Danke für die Einladung und für die schönen Worte.
Ja, sehr schön. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ahmet, wir haben mit deiner Persönlichkeit, habe ich schon angedeutet, so viel komplexe Themen und mit den Themen, die du ansprichst und erreichen möchtest, so viel, das wird in 45 Minuten Podcast kaum klappen. Aber wir können ja mal starten. Vielleicht mit was Tagesaktuellem. Im Moment ist die Fußball-Europameisterschaft. Du bist arabischer Israeli. Wem hältst du denn aktuell die Daumen?
Ich bin deutscher arabischer Israeli. Ich bin seit 2004 in Deutschland. 2006 habe ich die deutsche Mannschaft lieben gelernt und seitdem bin ich begeisterter Fußballfan von Deutschland, genau wie gestern. Auch wenn es nicht gut geht, bin ich da, traue mit und leide mit.
Das ist spannend. Gestern hätten wir fast gelitten und dann kam Goretzka.
Genau.
Ja, sehr schön. Also ich freue mich, das zu hören, denn im Fußball kristallisiert sich ja ganz viel, was das Thema Zugehörigkeit, Identität, Mitleiden angeht und ist manchmal nicht ganz einfach, auch dann die Distanz zu schaffen und selbst die eigene Mannschaft mal kritisch zu sehen. Das ist ja auch bei vielen anderen Themen, wenn man über Politisches oder Gesellschaftliches nachdenkt, ist man ja ganz schnell in einer Blase drin und dann geht es ja darum, trotzdem seine Meinung zu sehen. Aber bei Fußball...
Im Fußball ist es völlig in Ordnung, leidenschaftlich dabei zu sein und sozusagen nur für die eine Seite, das macht ja Fußballfan sein, man leidet. Ich bin ja FC Bayern-Fan, wir haben jetzt die Hälfte verloren von den
Zuhörern. Die Hälfte, die schalten jetzt ab.
Genau, Entschuldigung, aber man sagt, es ist ja einfach, FC Bayern-Fan zu sein. Es ist nicht, wenn man Europa anschaut, wenn man schaut, was manchmal auch nicht so gut läuft in dieser Mannschaft, also... Aber wir wollen ja keinen Fußball-Podcast machen.
Nein, wir sprechen jetzt über deine Themen hier seit 15 Jahren in Deutschland. Du hast neben Büchern, die du geschrieben hast, neben einer Rede für die Freiheit bei der Friedrich-Naumann-Stiftung vor 2 Jahren, eine eigene Beratungsgesellschaft gegründet, Mind Prevention. Für die, die das nicht kennen und deine Bücher noch nicht gelesen haben, auch die werden wir nachher mal ansatzweise besprechen. Was macht ihr bei Mind Prevention?
Also wir arbeiten da, wo die Jugendlichen sind. Also wir gehen in Gefängnissen, in Willkommenklassen, in Schulen und versuchen die neue Generation, die Zukunft Deutschlands zu erreichen, ihnen eine Art von Mündigkeit zu geben und ihnen zu ermöglichen und zu helfen, ihre eigene Meinung zu bilden, die Werte dieser Gesellschaft zu verstehen und vor allem von Einstellungen, Gedankengut so zu sein, dass sie nicht Richtung Extremismus oder Islamismus in diesem Fall auch abrutschen.
Mhm. Wenn du sagst, ihr arbeitet da in Gefängnissen, da sind vermutlich einige auch schon abgerutscht, ne?
Also wir machen ja 2 Projekte im Gefängnis. Die eine ist präventiv, das heißt da zu sein, wo die Leute vielleicht eine persönliche Krise gerade erleben. Gefängnis ist ja eine persönliche Krise und ihn sozusagen zu immunisieren gegen möglichen radikalen Tendenzen, die vielleicht auch aufkommen. Und die zweite Säule ist, mit denjenigen zu arbeiten, die schon abgerutscht haben. Also Islamisten, teilweise auch Rechtsradikaler, zu begleiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Haftzeit zu nutzen, um sich zu distanzieren von dieser Ideologie und vielleicht später auch auszusteigen.
Mhm. Wer beauftragt euch denn eigentlich?
Ministerium. Also in Bayern zum Beispiel Justizministerium, aber auch Sozialministerium, in Brandenburg, Toleranz Brandenburg. Also immer die Regierung, die natürlich Fördergelder gibt für diese Projekte und wir führen durch, was unsere Auftraggeber uns sozusagen beauftragt.
Ja, jetzt würde ich mich mal, ich mache ja auch Trainings- und Workshop-Moderation, wie macht ihr es denn pädagogisch? Wie kommst du an die Menschen ran?
Also erstmal sind alle meine Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, nicht weil ich rassistisch bin, sondern weil wir einen emotionalen Zugang zu der Zielgruppe haben wollen und das funktioniert besser, wenn man Ali Ahmad Yılmaz heißt. Wir versuchen eine Atmosphäre zu schaffen, die auf Augenhöhe Begegnung ermöglicht, das heißt Halbkreis. Wir duzen die Teilnehmer. Wenn ich im Gefängnis bin, dann interessiert mich nicht, warum die Leute da sitzen, sondern es sind Menschen vor mir und das vermittle ich auch. Und wir bringen Themen mit, um Themen zu aktivieren. Und diese Themen stellen wir durch Rollenspiele. Also Rollenspiele, die das Leben und die Welten, die sie Jugendliche abbilden. Und das schaffen wir immer wieder. Die Jugendlichen sagen, wow, ihr habt gerade meine Familie gespielt oder wir merken, dass sie leidenschaftlich mitdiskutieren. Das dauert nicht mal 2 Minuten und sie sind alle dabei. Also du kennst ja, manchmal ist es sehr schwierig, die Gruppe zu aktivieren. Bei uns haben wir diese Probleme nicht. Wir kommen rein, wir duzen die Leute, wir interessieren uns an ihre Meinung. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht sozusagen belehrend auftreten, sondern wir interessieren uns, was die Menschen denken, wie sie argumentieren. Wir wollen und haben nur eine Regel, respektvoll miteinander umgehen. Widerstand ist möglich, ist sogar sozusagen bewusst wird das gefordert, dass die Menschen ihre Meinung sagen, dass sie argumentieren, gegenargumentieren. Aber wir zeigen immer wieder in diese 3 Stunden Interesse an das, was gesagt wird. Und wir nennen das begleitetes Entdecken. Das bedeutet, mit jeder Aussage, der ein Schüler oder ein Gefangener trifft, versuchen wir durch Nachfragen, Hinterfragen, seine eigene Meinung in Frage zu stellen, ihn dazu zu motivieren, nachzudenken. Und durch diese Nachdenken entstehen Alternativen und Denkanstöße. Und viele fangen diese Workshops sehr patriarchalisch, sagen wir mal, oder sehr radikal in ihrem religiösen Verständnis und beenden, und ich will jetzt nicht sagen, es ist immer großartig und es funktioniert immer gut, sondern es sind Prozesse, wir besuchen auch die Gruppen mehrfach, versuchen auch eine Beziehung zu diesen Jugendlichen zu bauen, Interesse zu zeigen auch an ihren Biografien und dadurch sie dazu zu bewegen, ihre Einstellungen, die nicht demokratisch sind, in Frage zu stellen.
Das heißt, mehrfach besuchen heißt, über welchen Zeitraum arbeitest du mit so einer Gruppe?
Also wenn wir im Gefängnis vom Gefängnis reden, solange sie da sind. Solange sie im Gefängnis sind, wir besuchen immer wieder die gleichen Gefängnisse, besuchen immer wieder die gleichen Gruppen. In manchen Gruppen arbeiten wir auch intensiv. Das bedeutet nicht nur 1, 2 Workshops, sondern auch dann über mehrere Wochen intensiv von morgen bis Abend mit dem Ziel, ein Projekt oder ein Produkt darzustellen, zum Beispiel ein Theaterstück. Aber Theaterstück interessiert uns nicht. Das ist nur sozusagen der Schein nach. Was wir wollen, ist, dass sie intensiv mit uns über ihr eigenes Leben, Biografie nachdenken, reflektieren und neue Einstellungen entwickeln.
Ich kann mir vorstellen, da erleben diese Jugendlichen oder diese Menschen, unabhängig vom Alter, eine Form von Zuwendung, die sie möglicherweise nie gehabt haben vorher.
Vor allem aus Leute aus ihren eigenen Kultur, weil sie werden ja abgestoßen und zwar oder ausgestoßen und zwar nicht nur von der Mehrheitsgesellschaft, sondern von ihren eigenen Familien. Das sind zerstörten Biografien teilweise, das sind sehr traurigen Geschichten dabei, ohne natürlich jetzt relativieren zu wollen, was sie an kriminellen Straftaten begangen haben. Das spielt hier keine Rolle, deshalb sitzen sie im Gefängnis. Auch die Zusammenarbeit mit uns bedeutet nicht sozusagen früher rauskommen oder so, das machen wir von Anfang klar. Aber wir wollen zuhören, wir wollen ihnen die Möglichkeit, die Zeit zu nutzen im Gefängnis, um zu reflektieren. Und vor allem wissen wir von ganz Europa, vielleicht von der ganzen Welt, dass die Gefängnisse Orte, wo Menschen sehr einfach zu erreichen, für radikale Ideologien. Wir haben ja Terroristen, die ihre Karriere als Terroristen im Gefängnis angefangen haben, da sich radikalisieren. Und wir wollen ihnen eine Möglichkeit geben, immun und stark gegen möglichen Missionierungs- und Anwerbungsversuche zu sein.
Also ich finde das sehr beeindruckend und frage mich gerade, hast du eine Idee oder kriegt ihr Rückmeldungen zur Erfolgsrate? Habt ihr so eine Art von Erfolgskontrolle?
Also wir haben gerade auch Wissenschaftler aus der Uni Nürnberg, die uns auch evaluieren. Also die Ergebnisse, die offizielle Ergebnisse werden wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen. Durch Corona ist es ein bisschen schwierig gewesen, auch da zu sein. Wir mussten noch eine Pause machen. Aber die Arbeit mit den Fachdiensten vor Ort und vor allem die Arbeit mit den Lehrern und die Leute, die uns sozusagen auch bestellen immer wieder, zeigt, dass diese Arbeit sehr erfolgreich ist. Wir haben sogar Kontakte mit Jugendlichen, die nicht mehr im Gefängnis sitzen, die beim ersten Workshop sehr feindselig gegenüberstanden und auch klar gemacht haben, wie sie denken. Und es war sehr islamistisch. Und mittlerweile, wenn wir in Bayern sind, gehen wir mit denen essen. Und die entwickeln sich in Richtungen, die großartig sind.
Toll.
Diese Erfolgsgeschichten sind nicht überall so. Mhm. Also man muss auch zugeben, wir erreichen auch manche nicht, weil sie so tief in diese Ideologie setzen. Aber vor allem Präventionsarbeit ist ja eine Arbeit, die zeigt die Ergebnisse nicht nach 1-2 Monaten, sondern wahrscheinlich in ein paar Jahren.
Ja, ist ein Prozess. Natürlich geht an Persönlichkeit, geht um Identität und den Willen, sich zu verändern. Also bin da sehr beeindruckt und habe das in deinem Buch und im jüngsten auch gelesen. Solidarisch sein heißt das gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass. Und ich denke, da tut er sehr viel. Wie viel seid ihr, um nochmal zu Mind Prevention zu kommen? Wie viele Leute?
13 und suchen immer noch nach
Leuten. Okay. Also wer sich bewerben will, darf sich an dich wenden. Sehr schön. Du bist selber Diplompsychologe und hast vom Hintergrund aber auch keine, wenn ich das aus dem Buch oder den Biografien erinnere, keine akademische Familie, die dir das nahegebracht hat. Wie bist du zur Psychologie gekommen?
Auch eine lange Geschichte. Brauchen davon 45 Minuten. ich hab einen Lehrer gehabt in meiner Realschule, der einfach ein arabischer Lehrer war, aber immer wieder irgendwelche psychologische Begriffe benutzt und darüber gesprochen, wie die Seele funktioniert und Freud zitiert. Und ich war begeistert. Für mich war das eine neue Welt, der da sich öffnet. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, Psychologie zu studieren. Ich habe aber während der Golfkrieg 91, als Saddam Hussein Israel mit Raketen angegriffen, eine Situation erlebt, die unschön war und die mich dazu bewegt, Menschen besser verstehen zu wollen. Mhm. Wir haben ja Gasmasken bekommen, wir haben isolierte Zimmer aufgebaut und wir haben den ersten Lockdown, jetzt redet man über den Lockdown 2020, 2021, ich habe meine erste Lockdown 91, einen Monat ohne Schule, zu Hause sein, ohne nichts, in Angst zu leben, Supermärkte waren zu und Saddam Hussein hat wirklich auch Israel angegriffen und dann an dieser Nacht, als Saddam Raketen geschossen hat Richtung Israel, habe ich nach mehreren Minuten gehört, dass meine Nachbarn auf den Dächern tanzen und sich freuen, dass endlich jemand in der Lage war, Israel anzugreifen. Mhm. Und das waren die gleichen Nachbarn, die auch die Supermärkte leer gekauft haben und die Angst gehabt haben. Und ich habe nicht verstanden, warum Leute, die so viel Angst gezeigt haben, auf einmal sich freuen, dass andere Menschen sterben und ihre eigene Angst sozusagen besiegt haben, um Hass zu zeigen. Mhm. Und das war eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe Richtung Psychologie. Mhm. Gegen den Willen meiner Familie, vor allem mein Vater. Er wollte, dass ich Arzt werde.
Ja. Und wo hast du studiert?
Tel Aviv.
In Tel Aviv. Kennst du mit Carlo Strenge?
Bitte?
Mit Carlo Strenge? Hast du den erlebt?
Nee.
Okay. Nee. Dich fällt mir jetzt nur ein. Was hat, wenn ich dich fragen darf, das Studium mit dir gemacht? So ein Studium, gerade Psychologie, ist eins, was einen selbst ja in die Reflexion zwingt.
Um das auf Jugendsprache zu sagen, zerstört. Mhm. Ich bin ja nach Tel Aviv gegangen als radikaler Islamist, nicht beinahe, sondern Mitglied der Muslimbruder in meinem kleinen Dorf. Damals war ich schon fast 6 Jahren Teil dieser Ideologie. Mhm. Und ich bin mit der Motivation hingegangen zu studieren, meine eigene Community weiterzuhelfen. Aber diese 3 Jahre sind ein Risiko für mich, weil ich bewege mich in westlichen oder westlich orientierte Umfeld, ein Umfeld, der eine Gefahr für mich ist. Und ich werde mit meinen Feinden studieren. Juden, Israelis waren unsere Nachbarn und gleichzeitig unsere Feinde. So hat man meinen Vater, meinen Großvater mir vermittelt, aber auch meine religiöse sozusagen Ausbilder. Und ich bin hingegangen und habe sehr schnell bemerkt, dass die Vorurteile, die mir auf dem Weg gegeben wurden, nicht richtig und stimmen in der Realität vor allem nicht. Ich habe sehr nette Leute getroffen, die Freunde von das Leben geworden. Mhm. Bis heute habe ich Kontakt mit ein paar Mitstudenten. Und ich habe angefangen, andere Bücher zu lesen und anders zu denken. Weil an der Universität wollte keiner, dass ich irgendwas auswendig lerne. Mhm. Sondern man hat nach meiner Meinung gefragt. Man hat mir beigebracht, analytisch zu denken, Sachen darzustellen, meine eigene Meinung in Frage zu stellen. Ich habe angefangen, Nietzsche, Freud, Machiavelli zu lesen. Mhm. Als Islamist geht das gar nicht zusammen. Mhm. Und durch diese Nachdenken, durch diese Begegnung und durch diese Art und Weise des Studiums habe ich angefangen, Zweifel zu haben. Und dadurch konnte ich mich auch sozusagen befreien von dieser radikalen Ideologie.
Das ist das, was Prozess. Du mit zerstören meinst.
Genau. Mhm. Und das ist ein Prozess gewesen, der dauerte mehrere Jahre, verbunden mit Angst, mhm. mit Schuldgefühle, mit sozialer Druck. Mhm. Aber ich habe ja eine Alternative durch diese Studenten, die meine Freunde geworden sind, mhm. die mir unterstützt, geholfen, begleitet haben, um diesen Prozess auch irgendwann in meinen Augen heute erfolgreich ja. abzuschließen.
Hat dich ein Denker oder eine Richtung besonders begeistert?
Na, Freud. Vor allem, weil Freud ja durch seine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Religion, Judentum in diesem Fall, sehr in der Lage, kritisch zu denken, kritisch das zu betrachten. Aber auch Nietzsche, der natürlich, also wenn man, einer der bekanntesten Sätze von ihm, Gottes Tod, ist für einen Islamist ein Unding und sich auseinanderzusetzen mit diesen Gedanken, überhaupt mit Philosophen, die ja damals ja sehr vorbildlich waren, was die Mündigkeit angeht, was die eigene Meinung bilden, auch gegen sozusagen die eigene Gesellschaft damals, war etwas, was mir ganz großer Mut gegeben hat, das weiter auf meine eigene Art und Weise zu machen. Nicht ja. als Philosoph, sondern als Mensch, der versucht, seinen eigenen Weg, seine eigene Identität zu finden.
Ja. Seit 15 Jahren bist du jetzt in Deutschland. Was brachte dich denn aus Israel, aus Tel Aviv, mit diesem dann gewachsenen Kontaktnetzwerk und deinen Freunden raus aus Israel und nach Deutschland?
Die Hoffnungslosigkeit. Ich habe ja, mein Glück war, dass ich in den 90er Jahren studiert habe und auch mein Studium abgeschlossen, in Jahren der Hoffnung, Abkommen mit den Palästinensern, Frieden. Und das wurde alles zerstört 2000 mit der zweiten Intifada, wo jeden Tag Anschläge war, wo man das Gefühl hat, das wird nie eine Lösung geben. Und diese Anschläge kamen näher und näher. Und irgendwann habe ich mir gesagt, das Leben hat bestimmt mehr anzubieten als der Nähe von Anschlägen sein. Auch der soziale Druck in meiner Familie ist größer geworden. Ich bin ja mit 28 nach Deutschland gekommen. Mhm. Meine Freunde waren schon verheiratet mit zwei Kindern. Und ich war immer noch auf der Suche nach Liebe und wollte nicht und fand das unmöglich, dass ich jetzt irgendwie heiraten, weil ich heiraten muss. Ich habe noch so viel nachzuholen, so viel, was ich erleben will. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir nur helfen, wenn ich dann Distanz zu meiner Familie und vor allem Distanz zu dieser Gesellschaft schaffe. Und ja. das war da nicht möglich. Und deshalb habe ich angefangen, nach Alternativen zu suchen.
Ja. Darf ich fragen, bist du in Deutschland angekommen?
Jetzt?
Ja.
Ja.
Emotional und
ja.
in allen Richtungen.
Das war aber nicht innerhalb von einem Jahr.
Prozess.
Also das war ein Prozess. Ich würde sagen, sogar traumatisch teilweise. In einem Land zu sein, als erwachsener Mensch mit 28, mit einem akademischen Abschluss und trotzdem sich wie ein Kind zu fühlen, nicht mal die Sprache zu beherrschen, angewiesen zu sein auf andere, die mir helfen müssen, mhm. damit ich mich anmelde oder einen Aufenthalt irgendwie verlängere, das war nicht schön. Das waren Erlebnisse, die ich verstehe heute Migration viel besser, weil ich das damals auch durchgemacht habe, was manche Menschen durchmachen. Mhm. Auch eine Angst, die Identität zu verlieren, eine Familie, die auf einmal auf alles anschaut, kritisch betrachtet, mit wem du unterwegs bist, was du machst, was du schreibst, weil die das Gefühl haben, Deutschland konnte dazu führen, dass du deine Identität verlierst. Mhm. Und das waren Prozesse, die endeten nicht 2017, als ich dann eingebürgert wurde. Und ich bin ja deutscher Staatsbürger, neben die israelische Staatsbürgerschaft. Die ist tagtäglich. Das ist die Auseinandersetzung mit meiner deutschen Frau, obwohl ich ein bisschen komisch finde, meine Frau als deutsche Frau zu bezeichnen. Das ist natürlich, die kommt aus einer anderen Kultur. Die Auseinandersetzung, die Liebe, die Erziehung meines Kindes innerhalb Deutschland, das sind alle Prozesse, die mir das Gefühl geben, hier will ich eigentlich weiterleben, hier fühle ich mich wohl. Und vor allem, und das ist das Größte, was Deutschland mir als Geschenk gegeben hat, mitgestalten zu können. Ich kann Artikel schreiben, ich kann mit Minister streiten, ich kann meine Meinung öffentlich sagen, positiv wie negativ. Und diese Mitgestaltungsmöglichkeit, die hat mir das Gefühl gegeben, Teil dieser Gesellschaft zu sein.
Ja.
Man sagte, Heimat ist nicht da, wo man geboren ist, sondern Heimat ist da, wo man verstanden wird. Ich kann nicht behaupten, ich wurde überall verstanden in Deutschland, aber ich wurde überall zugehört.
Ja. Ja, war auch eine meiner Fragen, ob du mit dem Begriff Heimat was anfangen kannst, aber ich finde, das ist ganz schön gerade von dir beschrieben, da wo man verstanden wird. Das Verstehen beginnt ja jetzt auch bei deiner Tochter. Ihr habt eine schulpflichtige Tochter, wenn ich das weiß, ist das richtig?
Dieses Jahr, ja.
Habt ihr ein Erziehungsprinzip, was ihr mitgeben möchtet im Sinne von Tipp oder aus deinen eigenen Erfahrungen, wo du besonders Wert drauf legst bei ihrer Erziehung?
Oh ja, erstmal als jemand, der aus einer patriarchalischen Familie kam, war meine erste Leistung einfach, meine Tochter ohne Gewalt großzuziehen. Mhm. Das habe ich geschafft. Die zweite Leistung war, dass sie mit 3 nicht mit Gott anfangen konnte. Mhm. Das heißt, religiös neutral. Sie darf natürlich religiös sein, aber es ist ihre Entscheidung. Mhm. Das dritte, dass meine Tochter sagt, ich esse Salami sehr gerne und Papa nicht. Mhm. Sie merkt es schon, dass ich anders aufgewachsen bin. Dass ich viel über meine Kindheit erzähle, in kleinen Anekdoten, und meine Tochter findet das toll und manchmal will sie davon nicht hören. Aber was mir wichtig ist, ist 2 Sachen. A, meine Tochter zu einem mündigen Mensch zu erziehen, das heißt, selbstbewusst zu sein, ihren eigenen Weg zu gehen, Nein sagen zu können, auch zu Papa, wenn sie Distanz haben will oder wenn sie eine andere Meinung dazu hat. Und B, Empathie. Fähig zu sein gegenüber Mitmenschen. Und das, glaube ich, etwas, was unsere Gesellschaft leider gerade abnimmt.
Ja.
Das macht mir große Angst.
Ja. Was dir bei deiner Tochter auch wichtig ist, die Meinung frei zu sagen, bringt mich auf eine Frage, die ja im Moment auch ganz stark diskutiert wird. Wir haben ja eine, in vielen Ebenen wird der Eindruck geäußert, ich versuche das mal neutral zu formulieren, dass man seine Meinung nicht mehr sagen könne. Wie stehst du zu den Aussagen, dass das in Deutschland eingeschränkt wird?
Ich glaube, man kann seine Meinung sagen. Das ist auch das, was die Kritiker immer wieder sagen. Man kann in Deutschland alles sagen, aber die Konsequenzen, die machen mir Sorgen. Dass Menschen ausgeschlossen werden, dass Menschen gemobbt werden, an der Pranger gestellt, vor allem in sozialen Medien, wenn sie ihre Meinung sagen. Die Gesellschaft darf nicht homogen sein. Das ist nicht die Gesellschaft, die ich mir demokratisch vorstelle, sondern eine Gesellschaft, die streitet, die unterschiedliche Meinungen zulässt, die miteinander in eine Art von Dialog geht. Und das baut ab. Und ich meine, ja, wir haben ein Problem mit Meinungsfreiheit, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht sagen kann, was ich will, sondern dass die Konsequenzen teilweise undemokratisch sind, wie man mit den Menschen umgeht, die andere Meinung äußern.
Bringt mich zu einem Aspekt, den fand ich in deinem Buch ganz interessant, auf der Seite 78. Ich lese das mal kurz vor. Der von Wut und Bedrohung geprägte Diskurs macht etwas mit Menschen. Er lässt sie mitunter verstummen. Und genau das ist auch gewollt. Ich habe es erlebt, wie Menschen den Mund einfach nicht mehr aufgemacht haben, weil sie es psychisch nicht mehr ausgehalten haben oder ihnen schlicht die Kraft fehlte. Es entsteht ein Teufelskreis, denn in dem Moment, in dem bestimmte Themen bei Radikalen gelandet sind, wird automatisch zu diesem Rand gezählt, wer sie anspricht. Beispielsweise die Abschiebung von straffälligen Flüchtlingen. Das ist kein rechtsradikaler Gedanke, das ist zum Wohle aller, vor allem auch zum Wohle schutzbedürftiger Flüchtlinge. Nur als Beispiel.
Das sagen auch die Flüchtlinge selber. Also wenn man sie hört, dann sind sie ja alle irgendwie recht radikal. Sind sie nicht. Aber sie machen sich um ihren Ruf, sie machen sich um ihr Leben in Deutschland und sie haben Interesse, dass Schwerkriminelle, die sich nicht integrieren wollen, auch Konsequenzen gezeigt werden, damit sich überhaupt Integration lohnt.
Ja, ich arbeite auch interkulturell, allerdings weniger in dem arabischen Sprachraum als mehr im asiatischen oder in den USA. Und mich würde mal interessieren, aus deiner Erfahrung, gibt es Unterschiede? Ist jetzt sehr generell gefragt, aber ich versuch's mal. Wenn du auf muslimische Richtungen, da gibt es ja verschiedene, es gibt ja nicht den Muslim, es gibt ja verschiedene, ist dir ja auch bekannt, unterschiedliche arabische Länder, wenn es um die Integrierbarkeit in Europa oder in Deutschland geht, würdest du sagen, da gibt es Unterschiede, Menschen aus Nationen, denen es leichter fällt als anderen?
Kommt auf die Sozialisation an. Wenn wir nur Syrien nehmen, dann kann ich nicht von syrischen Flüchtlingen, sondern muss der Unterschied machen zwischen Dorf, Stadt, was ein großer Unterschied ist. Also Leute, die aus Damaskus, große Städte gekommen sind, die schon einen liberalen Prozess schon in Syrien durchgemacht haben, sind Leute, die viel einfach zu integrieren. Und diejenigen, die aus einem kleinen Dorf gekommen sind, die sehr homogen sozialisiert, teilweise sehr radikal sogar erzogen werden, mit denen werden wir auch in der Zukunft Probleme haben. Das ist genauso mit Afghanistan. Leute, die nie bis jetzt, bis sie 2015 nach Deutschland gekommen sind, die Möglichkeit bekommen haben, normal mit ihrem Geschlecht umzugehen, ein gesunder, normaler Umgang mit dem anderen Geschlecht zu haben, sie werden hier Schwierigkeiten haben. Das ist nicht bösartig, das ist einfach ihre Sozialisation. Und dass diese Prozesse, diese Lernprozesse müssen die durchmachen. Sie müssen aber begleitet werden und die Regeln und die Grenzen müssen gezeigt werden. Ansonsten haben wir einen Diskurs wie gerade jetzt, dass man uns als Kuscheltiere betreibt und man muss uns ja von alles Artenschutz sozusagen von Aussterben schützen und man erlaubt uns nicht die Prozesse, die ich zum Beispiel auch in Deutschland durchmachen musste, um anzukommen.
Kann ich nachvollziehen. Also ich habe als Kind, um es kurz einzuflechten, in den 70er Jahren und 80er auch im Ausland gelebt, war viel im Austausch mit anderen Familien, zum Teil also auch in einem strengen muslimischen Land. In Malaysia habe ich ein Schuljahr verbracht. Also das hat mich sicher auch geprägt in Form von Vorsicht und Achtsamkeit. Auf der anderen Seite auch am Anfang sehr verwirrt. Aber es hat insgesamt, glaube ich, bei mir viel ermöglicht, dass ich Kulturen früh kennengelernt habe. Frage an dich, müssen wir viel mehr Austauschprogramme machen? Wäre das, bevor die Kinder in den Brunnen fallen, nicht schon hilfreich, dass wir viel mehr Kulturen erleben, als es vielleicht heute schon in den Schulen zum Teil angeboten wird?
Definitiv. Nicht nur Austausch innerhalb Deutschlands, sondern auch nicht außerhalb Deutschlands, sondern auch innerhalb Deutschlands. Ich habe ja mich mit dem Thema Rassismus beschäftigt und was ich merke, meine Bücher werden überall sozusagen gesprochen und sie schaffen eine Debatte. Beim Thema Rassismus war das nicht der Fall, weil der Diskurs von denjenigen beherrscht wird, die eine ganz andere Definition von Rassismus haben. Die dürfen das haben. Aber sie dürfen den Diskurs nicht für sich beanspruchen und keine unterschiedlichen Meinungen zulassen. Ich habe eine sehr universale Betrachtung von Rassismus. Heute habe ich mit der Polizei darüber gesprochen. Rassismus ist keine Erfindung von Westen und nicht von einem alten weißen Mann und auch nicht von Kolonialzeiten, sondern Rassismus beherrschte uns, seitdem wir existieren. Nicht nur das, alle Herdentiere haben Neigungen zu Rassismus. Das ist immer so gewesen. Wenn wir das so verstehen, dann können wir andere Lösungen suchen, statt eine neue Wir und Ihr sozusagen Gruppen zu schaffen und wieder rassistisch gegenüber den Weißen oder anderen zu sein. Das ist ja leider der Fall. Aber wenn man auch vor allem sozialpsychologisch betrachtet, was hilft gegen Rassismus, was hilft Vorurteile abzubauen, dann wird man meistens nur Begegnung alles Lösungen finden. Und Begegnung bedeutet Austausch im Ausland, Begegnung bedeutet aber Inklusion auch innerhalb Deutschland, auch innerhalb unseres Schulsystems, die leider nicht gut funktioniert, die Ghettos baut, die Menschen unter sich lässt. Und heute ist der große Katastrophe für mich in Deutschland, dass die Chance, meine Tochter auf ein Abitur abhängig von ihrer Postleitzahl. Das ist ein Zustand, den wir in Deutschland nicht akzeptieren dürfen, wenn wir wirklich Integration und Zukunft unserer Gesellschaft insgesamt denken.
Ja, teile ich. Also, dass es darum geht, dass es ganz egal sein muss, woher jemand kommt. Es kommt darauf an, wohin jemand möchte.
Absolut.
Ja. Wohin möchtest du, um mal so auf Mind Prevention kommen? Gibt es Projekte oder gibt es eine neue Stufe an Beratung oder Themen, die du dir vorgenommen hast für die nächsten Jahre?
Also nächstes Jahr werde ich mich mit dem Thema Antisemitismus noch intensiver beschäftigen. Das ist immer in allen Projekten Teil der Wertevermittlung, auch Teil der Prävention gegen Radikalisierung, weil Antisemitismus ist etwas, was allen Radikalen eint. Ich bekomme aber in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Hilferufe von Lehrer und Lehrerinnen, die immer wieder sagen, wir sind mit dem Thema sowas von überfordert. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Und ich denke, das, was wir brauchen, ist A, eine Beratungstelefonnummer, wo alle Lehrer einfach anonym anrufen können und das schildern, was sie erleben und Hilfe bekommen, pädagogische Hilfe. Und dann materiellen, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Buch oder ein Video oder ein, keine Ahnung, ein Workshop sein soll, aber eine Hilfestellung, wo Lehrer einfach unbürokratisch, wenn sie Interesse haben und merken, das ist ein Thema in meiner Schule und das ist überall ein Thema, dass sie das nicht den Zufall hinterlassen, nicht ihre Überforderung hinterlassen, sondern dann Materiale bekommen, wo sie in ihrer Klasse über das Thema Nahostkonflikt, über das Thema Antisemitismus differenziert, sachlich, historisch, richtig berichten und pädagogisch behandeln können.
Ab welcher Klasse würdest du starten? Was ist ein Alter, wo du solche Themen bei Kindern für empfänglich und vermittelbar hältst?
Also ich würde gerne die Grundschule eigentlich auf die Metaebene erreichen, indem man Empathieentwicklung fordert. Das heißt Begegnung, Gefühle von anderen wahrnehmen, nicht speziell jetzt Islamismus oder Antisemitismus. Und ab der 6., 7. Klasse sind die meisten so weit, dass sie reflektieren können, verstehen können und dann muss unsere Arbeit da sitzen. Ja. Ich wünsche mir, dass ich irgendwann arbeitslos bin. Dass wir ein Schulsystem haben, wo das nicht von außen bedient wird, sondern innerhalb der Schullehrpläne bearbeitet wird. Und dann kann ich gerne in Rente gehen.
Ja, das klingt nach einem paradoxen Wunsch, aber sehr nachvollziehbar, weil du hast ja ein riesiges Thema und ein riesiges Aufgabenfeld da vor dir, aber du bist nicht alleine und ich krieg das ja auch mit, diese Bücher, die du geschrieben hast. Du hast 3 Stück geschrieben, fantastisch zu lesen und es geht, finde ich, sprachlich sehr gut dir zu folgen, nicht nur jetzt wieder im Podcast, sondern auch wenn ich deine Schriftsprache lese und bin beeindruckt, wie jemand, der vor 15 Jahren hergekommen ist, das in dieser Sprache, ich stelle mir gerade umgekehrt vor, ich würde jetzt in Damaskus oder in Tel Aviv sitzen und würde interviewt werden, ob mir das gelänge, auf der jeweiligen Sprache so differenziert zu schreiben und zu sprechen. Also das beeindruckt mich sehr, dein Deutsch.
Danke. Würdest du das bitte meine Tochter auch sagen, weil sie weniger Toleranz auf Fehler, die ich mache, reagiert?
Das kenne ich, aber ich habe auch Töchter, die sind knallhart, die sehen kleine semantische Unschärfen und gehen sofort rein. Ja, weil wir gerade drüber lachen, hilft Humor eigentlich bei deiner Arbeit oder war das, was ihr tut, ist ja eine schwierige und ernste Sache. Ist Humor, kommt der zu kurz?
Nein, überhaupt nicht. Also ich bin ja israelisch sozialisiert, das heißt, unser Humor ist sehr schwarz, bis geht nicht mehr. Ich konsumiere auch, ich versuche mich in beiden Kulturen zu bewegen, auch um Unterschiede zu schauen. Also zum Beispiel jetzt, wie geht man mit der Corona-Krise, wie berichtet man über die Corona zum Beispiel in Israel oder hier in Deutschland. Da sieht man ganz, ganz große kulturelle Unterschiede bei der Wahrnehmung und die Management von dieser Krise. Aber ich konsumiere natürlich diese Humor sehr, sehr gerne, versuche auch das zu Hause, da wo es geht, auch zu praktizieren. Das hilft nicht immer, weil manchmal ist die Art und Weise, wie Humor gestalten, sehr, sehr kulturell bedient.
Absolut.
Manchmal sitze ich vor meinem Schwiegervater und er hat den immer noch nicht verstanden, was ich meine und denkt, ich meine es ernst in dem Moment. Ich lache gerne, ich habe viele Freunde, mit denen ich versuche zu lachen. Und wenn wir über unsere Arbeit denken, das, was uns zu Team macht, ist nicht nur die Workshops, wo wir auch lachen und lachen müssen, wenn manche Leute Aussagen machen, die, da kann man 5 Minuten nicht mehr diese Workshop führen, weil alle so lachen. Aber den Weg nach Hause, vor Corona, mit der Bahn, 4-5 Stunden mit den Kollegen zu sitzen, den Tag zu reflektieren, nachzudenken, zu lachen, auch Leute einzuladen, die jetzt gerade eingestiegen sind, die dann irgendwie sehen, das sind 2 lustige Kerle mit Migrationshintergrund und dann sind meistens, bis wir nach Berlin kommen, 7 oder 8 Leute, die miteinander lachen und was trinken. Oder die Abende, wo wir im Hotel sind und dann sitzen und da trinken, essen und miteinander reflektieren. Ja. Immer in Bezug zur Arbeit, aber klar, ein bisschen humorvoll.
Ja. Wenn du mal nicht arbeitest, ich glaube, es gibt auch einen privaten Ahmad, was machst du denn, wo tankst du auf und mit welchen Themen beschäftigst du dich, wenn du nicht professionally unterwegs bist?
Ich bin ja mit einer deutschen Frau verheiratet.
Was heißt das?
Da gibt es keine Freizeit.
Oh Gott, alles ernst?
Immer was machen.
Immer zu tun, immer fleißig.
Immer was machen. Solange, solange die Kleine wach ist, muss man sie beschäftigen.
Hm, klar, Kinder.
Aber nee, Spaß jetzt. Hm. Ich versuche durch Podcast, aber auch durch, also Podcast, die jetzt mit meinem Thema gar nichts zu tun. Also ich interessiere mich für die Antike zum Beispiel. Ich finde Gargamesch und Alt-Babel und so weiter großartig. Ich will alles entdecken und lesen, was da gibt, oder hören meistens. Bücher lesen, Fantasiebücher, ja. Game of Thrones, das ist mein 2021 Ziel, ja, alle 10 Bücher zu lesen.
Ja.
FIFA spielen, PlayStation zum Ausschalten,
aha, aha,
und grillen. Ich grille
Barbecue.
So gerne.
Ja. Wunderbar. Ich liebe ja die Küche, also wir haben ja schon mal über Essen gesprochen. Wenn du jetzt was grillst, was gäbe es bei dir in diesen Wochen, wenn es Sommer wird?
Also ich bin da weniger tolerant. Das heißt, die Küche wurde araberisiert schon seit 2-3 Jahren.
Ja.
Das heißt, ich koche gerne und wenn ich Zeit habe, dann koche ich arabisch, das, was ich kenne. Was ungesund leider ist, das haben nämlich zu.
Ist es ungesund?
Nein. Ja, das ist viel Brot, viel Fett, viel.
Das können die Deutschen auch.
Ja. Aber Salat ist so zur Dekoration da meistens.
Ja, aber wenn ich die großartigen Kochbücher, da gibt es ja ein schönes binationales Projekt von Otto Lengi, die Bücher, die der palästinensische und der israelische Koch miteinander machen, da Jerusalem oder A Flavor, das neue Buch, sind ja fantastische Gerichte.
Ja, die
habe ich
verrückt. Auch zu Hause, ja, weil er das angepasst hat.
Ach so, das ist für den deutschen oder für den europäischen, nordeuropäischen Geschmack getuned?
Mm, ein bisschen,
ja. Ach, ich halte das für original, das ist gar
nee. Also wir machen es ein bisschen anders und das ist der große Unterschied. Und ich sage immer, die arabische Küche ist Teil der Patriarchat. Weil wenn du wirklich arabische Gerichte, also palästinensische Gerichte machen willst, wie Weinblätter zum Beispiel gefüllt mit Reis, das ist eine Aufgabe, die man nicht innerhalb von 10 oder 20 Minuten schafft. Das ist eine Aufgabe. Wenn meine Mutter das macht oder ich jetzt hier in Berlin mache, dann dauert das 4-5 Stunden. Da ist man beschäftigt. Und das ist die Art und Weise der Männer, die Frauen zu sagen, sie sollen in der Küche bleiben.
Ach.
Aber es schmeckt.
Okay, ja, definitiv. Aber also den Zusammenhang zum Patriarchat hatte ich noch nicht. Aber doch, wenn ich an die deutschen Hausfrauen denke, zumindest in den 50er Jahren wurde ja auch gebacken und darauf gewartet, dass der Braten fertig wird. Und vielleicht war die Grundidee da auch eine ganz andere als nur eine kulinarische. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Wir haben, bevor wir gleich einen beliebten Abschluss bei mir in meinen Podcast ist, spontan Fragen aus einem Stapel Kärtchen zu ziehen. Und das machen wir gleich mal. Ich würde, bevor wir das machen, gerne vielleicht noch einmal die Brücke schlagen und dieses Medium hier nutzen, das ja auch gehört wird von Politikerinnen, Politikern, von Journalisten. Wenn du einen Wunsch an Politiker und Politiker richtest, die nächste Legislatur startet irgendwann in diesem Herbst, je nachdem, in welcher Farbkonstellation Deutschland dann regiert wird, hast du einen Wunsch? Was erwartest du von Politikerinnen und Politikern, damit es deine Arbeit und deine Zielsetzung unterstützt? Was könnten die konkret anders machen?
Also erstmal, ich kann es nicht leiden, wenn Politiker Themen vermeiden, weil sie meinen, sie können nur damit verlieren. Sie haben nicht die Aufgabe zu gewinnen, sie haben die Aufgabe zu regieren, sie haben die Aufgabe, Themen, die in der Gesellschaft sind, zu übernehmen. Und diejenigen, die Themen vermeiden und nicht bearbeiten wollen, sind für mich keine gute Politiker, Punkt aus.
Was wird denn für ein Thema vermieden?
Islamismus, der Art und Weise, wie mit Rassismus umgegangen, Identitätspolitik, Integration und so weiter. Da, wo Probleme sind, müssen diese Probleme angesprochen, differenziert, sachlich, aber angesprochen werden. Zweitens, ich wünsche mir weniger Naivität und auch mehr Klartext zu bestimmten Themen. Wir brauchen Konzepte. Konzepte kosten Geld und das trifft nicht nur meine Arbeit. Ich will, wie gesagt, arbeitslos. Aber wenn man das Thema bis zum Ende denkt, dann geht es bei Migration nicht darum, Leute aufzunehmen, sondern die Leute aufzunehmen in eine Gesellschaft, wo sie die Werte dieser Gesellschaft auch verinnerlichen und danach leben können. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir Probleme. Und diese Probleme sehen wir gerade in Frankreich, was Islamismus und was Integration angeht. Das bedeutet, wir müssen unser Bildungssystem umdenken und vielleicht auch reformieren. Mhm. Wir müssen unsere Wohnpolitik verändern. Wir wollen eine Gesellschaft schaffen, wo alle die gleichen Chancen haben auf Aufstieg, die gleichen Chancen, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und ich wünsche mir eine Politik, die in der Lage, solche Themen selbstbewusst und weniger naiv umzugehen. Beim Umgang zum Beispiel mit Verbände, die ja seit Jahren sehr sichtbar machen, wo sie hingehören und trotzdem von unserem Innenministerium ein Dialog mit denen geführt wird, das will ich weniger haben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Politik haben, die den Mut hat, Schritte zu gehen, die vielleicht nicht alle verstehen, aber richtig sind.
Ja, vielen Dank. Das waren sehr klare Forderungen an die Politikerinnen und Politiker. Bin gespannt und du bist ja regelmäßig in Begegnung und kannst dann ja auch Rückmeldung geben. Ich glaube, es braucht diese Resonanz von außen, dass dem Politikbetrieb durchaus durch Experten wie von dir in gebotener, respektvoller Tonalität, aber sehr klar rückgemeldet wird, wo du Fehler siehst oder Versäumnisse erkannt hast.
Das mache ich immer.
Ja, dann die Fragen zum Abschluss, die Coaching-Impulsfragen. Zieh doch einfach mal eine aus dem Stapel und dann spontan aus dem Bauch.
Okay. Wenn Sie einen Gegenstand aus Ihrem brennenden Haus retten konnten, welche wäre es? Ein Album mit meinen Bildern, mit meiner Familie als Kind.
Das Persönlichste, was es gibt, sind wahrscheinlich Fotos und die Erinnerungen. Damit kann man nicht wieder kaufen.
Ja, vor allem, weil man nicht mehr da ist. Weil man auch nicht in einem täglichen Kontakt mit den Eltern oder mit mir als Kind ist.
Ja.
Das sind so weit weg von da, wo ich geboren bin.
Ja. Magst du noch eine erzählen? Ja, gerne.
Gerne. Sollten Wunden versteckt oder gezeigt werden? Es geht darum, um eine persönliche Entscheidung. Also wenn ich Verletzungen zeigen will, ich glaube, dahin geht es, philosophische Frage, dann ist das Teil von mir. Aber ich muss so weit sein, auch damit umgehen zu können, dass andere das sehen und vielleicht auch was dazu sagen.
Ja, geht mir auch auf. Ich arbeite oft in Coachings an dem Thema Vertrauen. Und ein Aspekt, der dann kommt bei der Frage, was kannst du tun, wenn du jemandem vertraust, was du niemals tun würdest, würdest du nicht vertrauen? Kommt das Thema, ich darf meine Achillesferse oder meine Wunden zeigen.
Mhm, ja.
Also Schwächen zuzugeben. Und ich glaube, das ist ein Aspekt von Vertrauen.
Schwerer wird bei seelischen Verletzungen. Da muss man sehr gut aufpassen.
Richtig.
Welcher Anruf würde Ihr Leben ändern?
Welcher Anruf würde Ihr Leben ändern?
Boah, viele. Vielleicht kommt es im Oktober einer davon. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe immer Anrufe bekommen, Herr Mansour, wie gratulieren Sie, bekommen den Preis. Und das hat immer bei mir was ausgelöst. Diese Ankommen auch, diese Anerkennung, das ist so wichtig. Vor allem, wenn man auch wie in meinem Fall auch mit Anfeindungen lebt und das Gefühl manchmal hat, alle hassen mich. Das stimmt natürlich nicht. Aber wenn das so in Intensivität passiert, dann verliert man irgendwann das Fundament. Und dann ruft jemand an und sagt, sie sind der Träger von so und so Preis. Und das ist immer mit der Zeremonie verbunden. Das ist immer sehr schön. Aber ich muss sagen, ich bin ja als Kind in einer Familie groß geworden, die es nicht so viel hat. Und ich immer wieder das Gefühl, ich will so viel erreichen, ich will so viel haben, ich will so viel besitzen. Und mittlerweile sagt meine Frau oder meine Freunde, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Dann denke ich, mir fehlt nicht. Auch wenn diesen Anruf nicht kommt, mir fehlt nicht. Ich bin zufrieden.
Ja, das ist schön, so wie du sagst, ich höre raus den Hunger nach Leben, den Hunger nach Veränderung. Und trotzdem eine innere Ruhe und eine Zufriedenheit, die hier, finde ich, schon sprachlich rüberkommt in den letzten 45 Minuten. deine Ausgeglichenheit. Und ich danke dir sehr für die Offenheit, fürs Kommen heute überhaupt, aber vor allen Dingen auch, dass wir diese zum Teil sehr persönlichen Themen und diesen Ausflug und dieses komplexe Thema fast in einer Dreiviertelstunde pünktlich geschafft haben.
Gerne.
Vielen Dank fürs Kommen. Einzig stadtartig mit Ahmad Mansur. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
We'll be right back.